Es gibt kurze Verwirrung. Alles gut, alles gut. Lass mich kurz ein Stück nehmen. Schön, euch zu sehen. Und ich will kurz darauf hinweisen, wenn an manchen Stellen dir die Wände zu kalt abstrahlen, es gibt hinten Decken. Von daher, gerade in dieser kalten Jahreszeit, ich will das nicht missen, keiner hier der Kälte überlassen, auch obwohl die Heizungen voll aufgedreht sind. Wir haben hier ein bisschen was an Deckenhöhe zu wärmen. Von daher, genier dich da überhaupt nicht oder deine Jacke anzuziehen. Schön, euch zu sehen. Schön, dass wir weitermachen können in der Daniel-Reihe. Schön auch zu wissen, dass ihr im Viertel dabei seid oder du vor dem Bildschirm sitzt oder ihr heute Abend in der Spätschicht und wenn ich es richtig habe, auch in Lilienthal versetzt dabei seid. Ich will weitermachen mit uns in der Daniel-Reihe. Und wenn du letzte Woche da gewesen bist, dann weißt du, liegt der Fokus von diesem Buch in der Bibel auf Daniel und seinen Freunden haben wir gesehen, wie sie in Babylon, wohin sie verschleppt wurden aus Israel, ihrer eigentlichen Heimat, wie sie Gott treu geblieben sind, obwohl sie ziemlich viel Druck von oben bekommen haben, das anders zu tun. Und wir werden heute ein bisschen den Fokus ändern erstmal, nämlich von Daniel und seinen Freunden weg auf diesen König Nebukadnezar. Weil er erlebt Folgendes, wenn wir den ersten Vers von unserem Text heute Morgen in Daniel 2 lesen. In seinem zweiten Regierungsjahr hatte König Nebukadnezar einen Traum, der ihm solche Sorgen machte, dass er nicht mehr schlafen konnte. Das ist die Ausgangssituation. Und ich weiß nicht, wie gut du solche Situationen selbst kennst, wie gut dein Schlaf normalerweise ist. Ich habe jetzt seit ein paar Monaten so eine Uhr, die verspricht mir unglaublich viel über mich und meinen Schlaf zu sagen. Ich kann es noch nicht wirklich bestätigen. Das Einzige, was es mir über meinen Schlaf sagt, ist das, was meine Frau seit 3 Jahren, seit wir Kinder haben, schon auf leidvolle Weise selbst rausgefunden hat. Nämlich, wenn ich einmal einschlafe, dann kriegt mich wenig wach, inklusive unserer Kinder. Und da kommt das Leid für meine Frau ins Spiel. Wir haben mittlerweile eine Abmachung, dass wenn die Kinder schreien und sie zu oft selbst schon aufgestanden ist, sie mich einfach wachrütteln kann. Und obwohl ich meistens im Halbschlaf anfange, da irgendwie zu sagen, nein, will nicht oder so, dass sie einfach weitermachen soll, bis ich dann irgendwann wach bin, damit nicht das passiert, was am Anfang immer passiert ist, nämlich dass ich aufgewacht bin und dachte, was für eine herrliche Nacht. Kinder haben durchgeschlafen, nach rechts schaue und merke, wie ein ganz anderes Bild mir entgegenstarrt. Meine Frau ziemlich zerknatscht ist und meinte, ja, schön, dass du geschlafen hast. Für mich war das Ganze anders. Ganz unterschiedlich, wie wir dabei Schlaf sind. Vielleicht du wie ich eher fest und durch oder für meine Frau leicht und sehr schnell wach. Aber ich glaube, wir kennen alle diese Momente, die Nebukadnezar hier erlebt, wo, egal wie wir sonst schlafen, wo es mit Schlaf partout nicht klappt, oder? Wo es diese fiese, und das finde ich das Unangenehme an solchen Momenten, wo du dich hin und her wälzt, wo du die Stunden auf dem Handy alle halbe Stunde schaust, wie spät ist es jetzt und siehst, noch eine halbe Stunde vergangen und nichts passiert, noch eine halbe Stunde vergangen und nichts passiert. Du versuchst mit aller Kraft, dich irgendwie zu beruhigen, zum Einschlafen zu bringen, gerade weil meistens dann morgen irgendwie ein Tag ist, wo du eigentlich diese Kraft brauchst, aber wo es einfach nicht klappt, weil, wie bei Nebukadnezar hier, uns Fragen umtreiben. Unsere Gedanken Karussell fahren. Und das kann ja ganz unterschiedliche Gründe haben. Vielleicht du sagst, morgen ist eine wichtige Klausur. Und bei all dem, wie du gelernt hast, wie du dich vorbereitet hast, die Frage ist, kann ich mich da morgen noch dran erinnern? Doch irgendwie ein Blackout oder kommen doch Fragen, auf die ich mich nicht vorbereitet habe? Du vielleicht bei der Arbeit stehst und sagst, morgen wichtige Präsentation oder der Chef hat gesagt, er will mit mir reden. Was wird das wohl? Für mich im Moment auch immer wieder Sachen, die mit Kindern zu tun haben, wo du denkst, jetzt war Kindergartenanfang, wo du denkst, kommen die Kinder an die richtigen Freunde? Ist all das, was ich in die Kinder reingesteckt habe, jetzt fängt es an, dass ich sie ein bisschen loslassen muss. Wird das alles gut? Vielleicht bei Schulanfang, kommen sie da in die richtigen Kreise? Viele Dinge, die uns da umtreiben können, wo wir an dieser Stelle wie Nebukadnezar liegen können, uns von links nach rechts wälzen können. Und wo wenigstens für mich dieselbe Frage ist, wie für Nebukadnezar damals und die wir uns heute anschauen wollen, wie komme ich aus diesen Situationen raus? Wie kann ich aus meinem Sorgenkarussell aussteigen? Tagsüber, gerade aber auch nachts, wie kann ich Antworten auf die Fragen in meinem Leben bekommen, wo ich machtlos vorstehe und die mich aber umtreiben? Wo kann ich meine Sorgen loslassen, wo sie mich aber gefangen halten? Und da will ich mir heute mit dir 3 Wege anschauen, wie Menschen, zum einen Nebukadnezar, zum anderen seine Berater und am Schluss Daniel versuchen, diese Fragen zu beantworten. wie sie versuchen, diese Sorgen zu lösen. Weil Nebukadnezar, wir werden es gleich sehen, er zieht einige Leute mit in seine Probleme mit rein und macht sie zu ihren Problemen, die wiederum dann mit diesen Sorgen umgehen müssen. Und es gibt zwei Parteien, die an dieser Stelle versuchen, das irgendwie auf eigene Faust zu regeln. Entweder aus menschlicher Weisheit, mit eigenen Mitteln irgendwie Antworten zu finden, ihre Probleme aus der Welt zu schaffen und dadurch sorgenfrei zu werden, oder einfach nur irgendwelche Antworten zu finden, um ihre Gefühle zu beruhigen. Wir aber sehen werden, wie auf beiden diesen Wegen Ruhe am Schluss nicht wirklich rauskommt. Wir für den Moment vielleicht ein bisschen Ruhe kriegen, aber am Schluss nicht wirkliche Ruhe bei rauskommen, wie es deswegen dieser Daniel ist, auf den die Bibel zeigt und sagt, das wünscht sich Gott für dich und mich. Wie er mit all dem, was uns gerade beschäftigt, wo wir vielleicht an manchen Stellen an Sorgen knabbern, wo sie uns umtreiben, dass wir an dieser Stelle zuerst zu Gott gehen. Und wie Daniel erfahren, wie er wirklich Ruhe für dein und mein Leben bedeuten kann. Wie das genau aussieht, warum das alles so ist, dazu gleich mehr. Ich möchte aber anfangen mit Gebet. Und magst du mit mir, bevor wir in die Predigt starten, da mit mir dazu aufstehen? Vater, ich danke dir für dein Wort. Und ich danke dir, dass an so vielen Stellen du uns auf so viele Fragen von unserem Leben Antworten gibst. Dass du, und das wird in diesem Text so super deutlich, dass du kein Gott bist, der irgendwo oben schwebt und uns gemacht hat, aber uns hier auf der Erde alleine irgendwie uns abkämpfen lässt, sondern dass du jemand bist, der sich so sehr für uns interessiert, der uns so sehr liebt, dass du uns helfen willst, auch mit diesen Themen von Sorgen, dass du das nicht abtust als unsere Schwäche oder dass wir es doch besser hinkriegen sollen, sondern dass du die Lösung sein willst, dass wir wirklich mit Ruhe und mit Frieden durch dieses Leben gehen können, egal was unsere Umstände sind. Vater, hilf uns das heute Morgen zu verstehen und Vater, hilf mir das gut zu erklären. Mach du mehr draus, als meine Worte es machen könnten. Amen. Setzt euch gern. Das Erste, nämlich der erste Lösungsversuch, der hier versucht wird, um diese Sorgen, diese Fragen, die den König umtreiben, loszuwerden, nämlich, dass sie den Weg gehen, einfach das Problem aus der Welt zu schaffen, womit dann ja auch die Sorgen geklärt werden. Und sie versuchen das so. Lies mit mir die ersten vier Verse. In seinem zweiten Regierungsjahr hatte König Nebukadnezar einen Traum, der ihm solche Sorgen machte, dass er nicht mehr schlafen konnte. Da ließ er seine Berater rufen, alle Wahrsager, Geisterbeschwörer, Zauberer und Sterndeuter, damit sie ihm seinen Traum erklärten. Als sie sich vor dem König versammelt hatten, begann er: Ich habe etwas geträumt, das mir sehr zu schaffen macht. Nun möchte ich wissen, was es damit auf sich hat. Da antworteten die Sterndeuter auf Aramäisch: Lang lebe der König, erzähl uns deinen ergebenen Dienern den Traum, dann wollen wir ihn deuten. Nur kurz, dass wir verstehen, was die Situation hier genau ist. Nebukadnezar, der König Babylons, einer der, wenn nicht der mächtigste Mann der Welt damals, er hat einen Traum. Und was hier in der Einzahl auf Deutsch übersetzt wird, in dem Urtext steht es eigentlich in der Mehrzahl, um deutlich zu machen, obwohl es nur ein Traum ist, den der König wieder und wieder und wieder träumt. Diese Träume kommen in letzter Zeit die ganze Zeit. Sie lassen ihn nicht los. Und er merkt, und da wird Andi dann nächste Woche mit uns deutlicher darauf eingehen, wenn wir sehen, was genau dieser Traum ist, er merkt, so viel sei verraten, dass das nichts Gutes ist. Er träumt von einer Statue, am Schluss von einem riesigen Felsen, der sie zertrümmert, und er merkt, irgendwas scheint da nicht gut zu laufen. Irgendwas will mir anscheinend dieser Traum sagen, sonst würde ich ihn nicht wieder und wieder und wieder träumen. Und er fängt an, sich Sorgen zu machen. Und er geht hier einen Weg, den ich finde, wenigstens mir sehr natürlich kommt, selbst heute noch. Ich sag mal, er googelt sein Problem. Gut, jetzt hatte er damals kein Smartphone, kein Internet, kein heutzutage ChatGPT, wo er seine Frage einfach reinschmeißen konnte und sagen, komm, erzähl mir mal, klär hier für mich irgendwie mein Problem. Er muss das Ganze offline klären. Und zum Glück ist er König von diesem riesigen Reich und er hat seine Berater, seine Experten für so viele verschiedene Bereiche. Er ruft sie zusammen, kippt ihnen seine Probleme und sagt, löst es für mich, weil dann habe ich doch endlich Ruhe, oder? Wenn dieses Problem geklärt ist, dieses Problem aus der Welt geschafft ist, dann kann ich wieder gut schlafen. Und er tut es, weil bis jetzt das relativ gut geklappt hat. Wir haben an dem Text von letzter Woche ganz am Schluss, den Marco mit uns durchgegangen ist, gesehen, wie diese Berater, Daniel war einer von ihnen, wie sie ihm, dem König, an vielen Stellen wirklich aus diesen Sorgen raushelfen konnten. Von daher, er geht diesen Weg, den er normalerweise immer geht, der bis jetzt so super geklappt hat. Nur seine Berater kommen zu ihm und sagen, wir haben ein gewisses Problem. Sie sagen ihm, erzähl uns deinen Traum. Und zu den genauen Gründen kommen wir nachher noch. Er weigert sich jetzt, ihnen diesen Traum zu sagen. Er sagt, sag mir die Bedeutung, sag mir den Traum und dann sag mir auch die Bedeutung. Und hier kommen seine Berater ins Spiel, die dann zu ihm ab Vers 10 Folgendes sagen. Die Sterndeuter antworteten, kein Mensch auf der ganzen Welt kann diesen Wunsch erfüllen. Noch nie hat ein König, und sei er noch so mächtig, so etwas von einem Wahrsager, Geisterbeschwörer oder Sterndeuter verlangt. Was du uns da zumutest, ist für Menschen nicht möglich. Nur die Götter können dir, o König, deinen Traum offenbaren. Doch sie wohnen nicht bei uns sterblichen Menschen. Da verlor Nebukadnezar die Beherrschung. Voller Zorn ordnete er an, sämtliche königlichen Berater hinzurichten. Überall gab man den Befehl, alle Gelehrten sollen getötet werden. Auch nach Daniel und seinen Freunden wurde gesucht. Hier ist für mich der spannende Punkt, wo diese Geschichte eine gewisse Kurve nimmt von dem, was sonst eigentlich der König mit seinen Beratern an, ich sag mal, Sorgen aus der Welt schaffern, was er sonst für Erfahrungen gemacht hat. Denn wo er normalerweise auf menschliche Weisheit gesetzt hat und gesagt hat, wenn ich mich nur genug anstrenge, wenn ich nur genug Leute, Meinungen einholen kann, die mir genug Experten zuhören, dann müssen sich Sorgen in meinem Leben doch klären lassen. Und an sich die Bibel an dieser Herangehensweise, ich sag mal, proaktiv an unsere Probleme rangehen, dadurch auch ein Stück weit Sorgen in unserem Leben entgegenwirken, überhaupt nichts falsch findet. Mir das hier wichtig ist, ich habe das, ich glaube, Jan Böhmermann hat diese Woche oder vor einer Woche nochmal ein Video rausgebracht, wo relativ deutlich der Einschlag war, Religion findet Wissenschaft ja sowieso doof. Das ist nicht, was dieser Text hier sagen will. Er will nicht den Ansatz schlecht heißen, mit unserem Grips und auch mit Wissenschaft an dieser Stelle zu versuchen, so vielen Problemen Herr zu werden, uns Ruhe dadurch zu verschaffen. An sich ist das nicht das Problem. Gott sagt, Nico, ich habe gerade Probleme mit dem Rücken, geh zum Arzt, hol die Hilfe. Wenn es in der Beziehung mal kriseln sollte, alles gut, dass du zu Experten gehst, Freunde um Rat fragst, wie es da besser laufen könnte. Dass du Fragen bei Google reinschmeißt, bei ChatGPT wäre ich tatsächlich an manchen Stellen ein bisschen vorsichtig, ich sehe da immer wieder auch komische Antworten, aber dass wir unseren Grips erstmal anstrengen und schauen, wie weit kommen wir selbst. Aber das Problem bei dieser Vorgehensweise, um Ruhe für unser Leben zu bekommen, wir sehen es hier an Nebukadnezar und an seinen Beratern, gerade auch an Nebukadnezars Reaktion auf seine Berater, dass deutlich wird, wenn wir uns davon absolute Ruhe versprechen, denken, so muss mein Leben doch ruhig, muss ich irgendwie in den Griff bekommen, meine Sorgen irgendwie vertreiben können. Nebukadnezar merkt hier, dieser Weg kommt an seine Grenzen. Bei all dem, was du und ich an Sorgen auch bewältigen können, er weigert sich hier den Traum zu sagen, seine Berater sagen, dann ist hier dieser Weg vorbei. Dann bist du hier an eine Frage gekommen in deinem Leben, wo dir menschliche Weisheit, wo dir Menschen an sich so nicht weiterhelfen können. Warum? Sie sagen hier, weil uns die Informationen fehlen. Wir können dir nichts an dieser Stelle weiterhelfen, diese Sorgen nicht klären, nicht deine Sorgen aus der Welt schaffen, indem wir dein Problem jetzt lösen, weil wir kommen an dieser Stelle auch nicht weiter. Unser menschlicher Verstand, er hat an manchen Punkten seine Begrenzung. Weil uns an manchen Fragen über unser Leben die Informationen fehlen. Wir an manchen Stellen in unserem Leben an Fragen kommen, so viele Fragen wir auch lösen können und dadurch Ruhe in unser Leben reinbringen können, wir an Fragen kommen wie, wer bin ich eigentlich? Was macht meinen Wert aus? Was wird die Zukunft bringen? Wird bei all dem, was ich in der Vergangenheit erlebt habe, wird es morgen noch genauso sein? Bei all dem, wo mein Partner mir bis jetzt treu war, wo er sagt, er liebt mich oder sie liebt mich, ist es wirklich so? Wird sich das irgendwann ändern? Bei all dem, was ich in meine Kinder reingelegt habe, wird das wirklich am Schluss, werden sie zu dem Erwachsenen heranwachsen, den ich mir so sehr wünsche? Bei all diesen Dingen, die uns, wenigstens, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber das die Fragen sind, die mich wirklich umtreiben. Wenigstens die Berater hier sagen, wir werden mit unserem menschlichen Grips, mit unserem Tun, was wir auch versuchen, wir werden keine definitive Antwort finden. Ruhe auf diesem Weg werden wir nicht schaffen, uns zu verschaffen, weil uns an dieser Stelle Informationen fehlen. Weil wir Vermutungen aufstellen können, wir mit Wahrscheinlichkeiten gehen können, wir schauen können, welche Antwort sich für uns jetzt am besten anhört, aber wir eben nie garantieren können, dass in 5 Jahren sich das nicht schon ganz anders aussieht. Oder selbst jetzt die richtige Entscheidung, wir nie ganz wissen können, ob in 5 Jahren nicht etwas passiert, was diese gute Entscheidung jetzt vollkommen vernichtet. Wir nie an dieser Stelle wirklich zur Ruhe kommen können, weil, und ich finde es hier spannend, dass die Berater dann von sich weg auf diesen Gott zeigen, weil sie sagen, wir Menschen sind beschränkt. Wir können nicht alle Fragen im Leben so klären, dass sie uns, unser Herz wirklich zur Ruhe bringen, sondern sie sagen, was du uns hier fragst, diese tiefen, wirklich grundlegenden Fragen für dein Leben, wir verstehen, dass es dir Sorgen macht, aber an dieser Stelle gibt es nur einen, der das klären könnte, nämlich Gott. Und diese Berater, sie sind alles andere als Christen, alles andere als welche, die wirklich an diesen Gott glauben. Aber sie merken einfach, wenn du wirklich diese tief grundlegenden Fragen, Ruhe für diese Fragen in deinem Leben haben willst, du kommst nicht drumherum, nicht auf dieser Welt mit endlichen, beschränkten Menschen zu schauen, sondern du brauchst jemanden, der darüber steht, der die Vergangenheit kennt, der die Zukunft kennt, der dich kennt, der andere kennt und der dir deswegen Antworten geben kann auf diese Fragen, von denen du weißt, dass sie wirklich Bestand haben. Dass du ihnen wirklich vertrauen kannst, weil dahinter jemand steht, der nicht wie du und ich selbst nur seine 80, 90 Jahre auf dieser Welt leben, vielleicht sich viel angelesen hat, aber am Schluss, ich sag mal, blinde führen müssen. Sondern es wahre Ruhe darin nur liegen kann, dass wir uns dem Verstand unterordnen, dem Verstand folgen, der wirklich über dieser Welt steht, der dich und mich gemacht hat. Und der, und kurze, wir kommen da nachher noch ausführlicher zu, aber der uns dieses Buch gegeben hat, um zu sagen, an den Stellen, wo du dich mit Sorgen rumschlägst, wo du vielleicht auch keine definitive Antwort findest, nicht eine Antwort findest, wo du sagen kannst, der kann ich wirklich vertrauen, sondern ich muss noch mit so einem Rest Sorgen an der Stelle weiterkommen, mit was macht mich wertvoll? Was macht mein Leben aus? Was sind gute Entscheidungen, mein Leben zu leben? Ist das, wie ich gerade meine Prioritäten setze, wie ich meine Kinder erziehe, wie ich meinen Job priorisiere? Ist das wirklich schau? Gott sagt, hier ist die Antwort, die ich dir geben will. Ja, du und ich können an dieser Stelle, an manchen Stellen nicht unser Leben überblicken. Niemand kann das und uns am Schluss sagen, was wirklich gut sein wird. Und Gott sagt, und deswegen habe ich mal eben nachgeguckt, wenigstens hier über 1000 Seiten, die diese Informationen gegeben, die dir fehlen. Informationen zu Gott, zu dir, zu Beziehung, zu Arbeit, zu so vielen Themen in unserem Leben, wo wir uns mit Sorgen rumwälzen können und wo Gott sagt, ich will dir helfen. Ich will dir die Antworten geben, die dir, die uns Menschen hier auf der Welt fehlen, damit an dieser Stelle Sorgen wirklich, wir Sorgen wirklich Ade sagen können. Das ist Gottes Angebot. Ein Angebot, von dem der König hier aber sagt, das ist mir nicht viel wert, sondern er ist da weiter bei diesen Beratern unterwegs, dass er sagt, ich will von euch die Antwort haben. Ich will die Antwort jetzt und ich will sie selber finden. Er aber partout an dieser Stelle sich weiter weigert, ihnen diesen Traum zu sagen, da irgendwie sie aus ihrer Bredouille zu bringen, weil er weiß, an dieser Stelle, wo menschliche Weisheit an ein Ende kommt und wo wir nicht auf diesen Gott ausweichen wollen, es gibt noch eine zweite Möglichkeit, wie gerade diese Berater jetzt dieses Problem, diese Sorgen für den König lösen können. Und ich habe ihn mal den Horoskopansatz genannt, nämlich, dass sie versuchen, einfach nur seine, mit was für einer Antwort auch immer, einfach nur seine Sorgen und seine negativen Gefühle aus der Welt zu schaffen. Lies mit mir ab Vers 5. Der König entgegnete, nein, erzählt ihr mir, was ich geträumt habe und erklärt es mir. Wenn ihr das nicht könnt, lasse ich euch in Stücke hauen und eure Häuser in Schutt und Asche legen. Niemand bringt mich davon ab. Doch wenn ihr mir den Traum schildert und ihn deuten könnt, beschenke ich euch reich und lasse euch große Ehre zuteil werden. Beschreibt ihn mir also und erklärt ihn. Die Männer baten noch einmal, der König möge uns beschreiben, dann werden wir bestimmt sagen können, welche Botschaft er enthält. Da warf der König ihnen vor, ihr wollt euch doch nur herausreden und Zeit gewinnen, weil ihr wisst, dass ich meine Drohung wahr mache. Wenn ihr mir nicht sagt, was ich geträumt habe, lasse ich euer Todesurteil vollstrecken. Ich durchschaue eure Pläne. Ihr wollt mir eine Traumdeutung vorsetzen, die nichts als Lug und Trug ist. So meint ihr, mich hinhalten zu können, bis mein Zorn sich gelegt hat. Doch ich bleibe dabei. Erzählt mir den Traum, denn so erkenne ich, dass ihr mir auch die Wahrheit sagt, wenn ihr ihn erklärt. Wenn du dich fragst, warum ist dieser König so ungerecht zu seinen Beratern, warum erzählt er ihnen nicht einfach diesen Traum und gibt ihnen da ein bisschen mehr Informationen, dass sie ihm vielleicht doch da irgendwie eine Antwort geben können? Hier ist die Antwort. Er sagt, ich gebe euch den Traum nicht, weil ich will sicher gehen, dass die Antwort, die ihr mir gebt, auch die richtige ist. Nebukadnezar macht dir deutlich, ich habe keine Lust, mit einer Antwort abgespeist zu werden, die zwar jetzt meine Sorgen irgendwie abdeckt, die jetzt meine Sorgen irgendwie aus dem Weg räumt, aber später mich nur in noch mehr gegen die Wand laufen lässt, noch mehr Sorgen bereitet. Er sagt, ich will die richtige Antwort haben und nicht nur die Antwort, die jetzt meine negativen Gefühle wegnimmt. Deswegen sagt er zu seinen Beratern, so sehr ihr mich hier auch anmeldet, ich gebe euch diese Information nicht, weil ich will euren Horoskopansatz nicht. Ich habe ihn Horoskopansatz genannt, weil ich diese Woche nochmal spannend fand. Ich habe die Statistiken angeschaut. Ich glaube, vor 3 Jahren wurde eine Statistik erhoben, wie viele Deutsche in Deutschland Leute an Horoskope glauben. Ich weiß nicht, welche Zahl du jetzt im Kopf hast. Unter 44 glauben 61% der Leute daran, dass Horoskope wahr sein können. Danach fällt es zum Glück rapide ab. Also irgendwie, je älter wir werden, vielleicht ist es auch eine Generationssache, ich weiß es nicht. Aber 61% der Leute sagen in Deutschland, wo ich habe dann ein paar Artikel gegoogelt, ich habe niemanden, keinen Wissenschaftler gefunden, auf den wir eigentlich in Deutschland so sehr setzen, der irgendwie behauptet, dass die Konstellation der Sterne mit deinem und meinem Leben irgendwas zu tun hat. Wir also wissen, dass an dieser Stelle Horoskope völliger Quatsch sein müssen. Aber es sind 61% der Leute, die trotzdem sagen, ich halte mich daran fest. Und ich dachte, es sind ungefähr 2600 Jahre, glaube ich, seit dieser Geschichte, nicht viel, was sich bei uns geändert hat, oder? An dem Punkt, wo wir an unsere Grenzen kommen, wo wir merken, okay, hier habe ich wirklich keine Chance, selber Antworten zu finden, selber mir Ruhe zu schaffen mit meinem Verstand, wie schnell wir verleitet sind an dieser Stelle, uns an irgendwas zu hängen, was uns einfach eine gute Zukunft verspricht. Uns irgendeine Antwort gibt, wo wir sagen, okay, mit dem kann ich dann die nächsten Tage wieder ein bisschen beruhigter leben. Ich es bezeichnend finde, wie die Zahl oder die Länge der Videos, die du dann online sehen kannst, immer mehr schrumpft, immer mehr auf irgendwie einminütige, 30 Sekunden Länge geht. Warum? Weil die Leute nicht mehr interessiert sind an einer tiefen, fundierten Antwort, sondern wir einfach nur das hören wollen, was unser Herz beruhigt. Der Grund, der Hintergrund danach, völlig egal, wir wollen eine Aussage und wir wollen, dass die Aussage mein Herz ruhig macht, am besten noch meinem Gedanken entspricht. Du siehst das in der Politik im Moment dauernd, dass Leute einfach nur das anschauen, was sie gut fühlen lässt, was ihre Meinung unterstützt. Auch wo der König hier sagt, was für eine gruselige Art, im Leben Ruhe zu finden. Was für ein Risiko, was du und ich an dieser Stelle gehen. Weil wer garantiert uns, dass das die richtige Antwort ist? Wer garantiert uns, dass in 5 Jahren wir nicht mit dieser Antwort komplett auf die Nase fallen und alle Ruhe einfach nur Schein war und am Schluss wir mit dieser Antwort, mit diesem Gedanken, mit diesen Prioritäten im Leben nicht doch voll gegen die Wand fahren? Und es ist deswegen, dass der König Nebukadnezar sagt, ich will eure, ich sag mal, Schönkaschiererei an dieser Stelle überhaupt nicht. Ich will nichts, was einfach nur mein Herz ruhig macht. Und die Bibel an diesem Punkt klatscht ihm Applaus. Jeremia 17, Vers 9 sagt, nichts ist so undurchschaubar wie das menschliche Herz. Es ist unheilbar krank. Ich weiß nicht, wie du an manchen Stellen in deinem Leben vorgehst, wenn du da vor solchen Entscheidungen, vor solchen Fragen stehst, wo du gerade mit eigenem Grips nicht weiterkommst. Aber ich glaube, auch im Christlichen gibt es diesen Hang dazu zu sagen, was auch immer mir Ruhe oder Frieden gerade gibt, muss das Richtige sein. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, ich höre das immer wieder. Ich mache das und das, weil ich habe darüber Frieden gefunden. Und ich will dir deinen Frieden da nicht kaputt machen. Aber lass mich dir sagen, es gibt keine Stelle in der ganzen Bibel, wo so Gott Leute geführt hat. Wo so Gott Leuten Wahrheit offenbart hat, dass sie nach ihrem Herzen gegangen sind. Und andersrum, es gibt Dutzende Stellen wie diese in Jeremia, die sagen, dein und mein Herz ist kein guter Kompass. Ja, ein Hinweis, genauso wie unser Verstand, ein Hinweis vielleicht, wo die Wahrheit liegt, aber nie etwas, was ohne Grenzen uns nur auf die Wahrheit lenkt. Und andersrum gibt es Dutzende von Beispielen, wo Gott Leuten zu etwas auffordert, ihnen eine Wahrheit gibt, die komplett gegen ihren Frieden geht. die ihr Leben überhaupt nicht in Frieden, sondern eher noch in größere Gefahr nehmen. Du kannst zum Beispiel bei Jona lesen, der hatte keine Lust irgendwie sich dafür Gott aufzumachen, ist sogar von ihm weggelaufen und Gott hat ihn zurückgezogen und gesagt, da geht's lang. Mir ist wichtig, dass wir an dieser Stelle die Warnung von Nebukadnezar und auch von der Bibel ernst nehmen. Das, was sich für uns gerade richtig anfühlt, das, was uns gerade unsere Sorgen aus dem Leben bringen lässt, es ist nicht automatisch immer die richtige Antwort und die, die am Schluss auch unser Leben wirklich zur Ruhe bringen wird. Sowohl unser Verstand als auch unser Herz, sie haben ihre Grenzen. Sie sind keine allein verlässlichen Wege, unser Leben so auszurichten, dass am Schluss wir ruhig und mit Frieden durch unser Leben gehen. Und es ist genau an diesem Punkt, wo die Bibel jetzt für diesen dritten Weg plädiert, wo sie Daniel hinstellt und sagt, pass mal auf, bei all dem, was du gerade am Überlegen bist, was überhaupt nicht falsch ist, mach dir deine Gedanken. Bei all dem, was du auch fühlst, auch nicht falsch, nimm diese Gedanken und geh mit all dem zu Gott. Das ist dieser Weg, den Daniel jetzt geht, ab Vers 14. Als Daniel davon erfuhr, wandte er sich an Ajoch, den Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache, der schon die Hinrichtung vorbereitete. Er überlegte jedes Wort genau und fragte höflich, warum hat Nebukadnezar einen solch harten Befehl erteilt? Ajoch erzählte ihm, wie es dazu gekommen war. Sofort ging Daniel zum König und bat ihn, gib mir etwas Zeit, dann werde ich dir deinen Traum deuten. Ich dachte an dieser Stelle, wie verrückt Daniel hier reagiert, oder? Weil ich meine, ich weiß nicht, wie du in Stresssituationen reagierst. Mein Nummer 1 Weg an dieser Stelle ist, erstmal zu rotieren, wie es nicht anders geht. Erstmal zu überlegen, okay, welche Möglichkeiten habe ich jetzt noch? Mit Leuten zu reden, ich sag mal, in den noch einen Gang höher zu schalten und versuchen noch irgendwie hier eine Lösung selber hinzukriegen. Und Daniel macht genau das Gegenteil. Er schaltet erstmal selber einen Gang runter. Er geht zu dieser Leibwache mit Ruhe, was völlig im Kontrast zu allen anderen steht, den Beratern wie Nebukadnezar, die hier völlig am die Krise kriegen sind auf ihren Wegen im Leben. Er kann ruhig, höflich mit der anderen Person umgehen, sich informieren und dann, er tut etwas, was vorher die Berater schon versucht hat, nämlich Zeit zu gewinnen, hat die Muße, zu diesem König zu gehen, der eigentlich schon am Vorbereiten war, da die Hinrichtung zu vollziehen und genau das nochmal zu fragen, sein Leben, ich sag mal, hier aufs Spiel zu setzen für diese Zeit, die er dann sogar kriegt, weil er weiß, die Lösung an dieser Stelle, die Lösung für meine Sorgen, die Antworten auf die Fragen, an denen ich gerade nicht weiterkomme, sie liegen nicht darin, dass ich es noch mehr auf diesen Wegen versuche, die eh ihre Grenzen haben, sondern es ist, dass ich zu dem einen gehe, der diese Grenzen nicht hat, nämlich Gott. Wir sehen das in Vers 17, was das für ihn praktisch bedeutet, so. Zu Hause erzählte er alles seinen Freunden Hanania, Mischael und Asaja. Bittet den Gott des Himmels um Gnade, sagte er zu ihnen. Fleht zu ihm, dass er mir anvertraut, was sich hinter diesem Geheimnis verbirgt. Sonst werden wir zusammen mit den anderen Beratern des Königs umgebracht. Ich hoffe, du verstehst ja auf der einen Seite, dass Daniel diese Stresssituation nicht, dass ihn das nicht einfach völlig kalt lässt. Manchmal, glaube ich, haben wir schnell bei solchen Leuten in der Bibel das Gefühl, mich sollte einfach, wenn ich besonders eng mit Gott bin, mich sollte überhaupt nichts mehr im Leben umhauen können, überhaupt nichts mehr irgendwie in Stress, in Sorgen bringen können. Ich finde, hier wird deutlich, Daniel ist sich sehr wohl und das klopft an sein Herz, das macht was mit ihm, wie brenzlig diese Situation gerade ist. Er sagt hier, fleht zu Gott, wir sind kurz davor, umgebracht zu werden. Er weiß, wie es um ihn und seine Freunde besteht. Es ist nicht, dass er hier sagt, ja, ist doch alles egal, Gott wird das schon machen. Er ist mit seinen Gefühlen und seinen Gedanken voll in dieser Situation drin. Aber anders als alle, die an diesem Punkt völlig die Krise kriegen. Er macht, glaube ich, das einzig Richtige, das Einzige, was ich hoffe, wir an dieser Stelle ihm nachmachen. Nämlich er geht zu dem einen hin, wo er weiß, sein Leben mehr als alles andere von abhängt, nämlich zu diesem Gott. Er geht zu diesem Gott und er findet Frieden darin, dass er merkt, egal ob ich diese Antwort jetzt kriege oder nicht, egal was der König mir auch antun will, egal wie andere daran auch schon gescheitert sind, er merkt, dieser Gott ist mit mir. Ich finde das so eine geniale Gegenstellung, wo die anderen gesagt haben, ja, die Antwort wäre eigentlich bei Göttern, aber sie sind doch irgendwo da oben und nicht bei uns hier. Daniel weiß, mit diesem Gott, mit dem er unterwegs ist, ist es anders. Es ist kein Gott, der irgendwo fern ist, mit dem ich mich jetzt hier irgendwie alleine abkämpfen muss mit meinen Problemen, sondern er weiß, dieser Gott ist hier. Er hört. Und er redet hier aktiv darüber. Er sagt, er ist gnädig. Er will dir und mir helfen, wo wir nicht weiterkommen. Und genau an diesem Moment, wo er sich auf diesen Gott verlässt, er erlebt dann Folgendes, ab Vers 19. In der Nacht hatte Daniel eine Vision und erfuhr, was der Traum bedeutete. Der Priester, den Gott des Himmels, gelobt sei der Name Gottes, jetzt und in alle Ewigkeit. Gott allein gehört Macht und Weisheit. Er ist der Herr der Zeit und bestimmt, was wann geschieht. Er setzt Könige ab und überlässt anderen ihren Thron. Den Weisen schenkt er ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Er enthüllt die unergründlichsten Geheimnisse und weiß, was im Dunkeln verborgen ist. Denn er selbst ist vom Licht umgeben. Ja, ich lobe und preise dich, du Gott meiner Vorfahren, denn du hast mir Weisheit und Kraft geschenkt. Du hast unsere Gebete erhört und mir den Traum des Königs enthüllt. Nun ging Daniel zu Arioch, der vom König beauftragt war, die babylonischen Gelehrten hinzurichten. Daniel bat ihn, lass die königlichen Berater nicht umbringen, sondern führ mich zu Nebukadnezar, denn ich kann ihm sagen, was er geträumt hat und was es bedeutet. An dem Punkt, wo Daniel sich auf Gott verlässt, wo er zu ihm ins Gebet geht, wo er nicht versucht, jetzt irgendwie selbst noch mehr auf diesen zwei anderen Wegen unterwegs zu sein, sondern zu Gott geht, ihn um Hilfe bittet, er erfährt, dass dieser Gott seine Probleme löst und ihm wirklich Ruhe schenkt. Und von daher, ich weiß nicht, vielleicht ist das überhaupt kein Thema heute Morgen für dich, weil du sagst, im Moment relativ sorgenfrei, super, nimmst dir mit, für wenn es wahrscheinlich auch mal wann anders wird. Aber gerade wenn du gerade an Punkten unterwegs bist, wo Sorgen dich nachts wach halten, wo du tagsüber, aber auch nachts an diesem Gedankenkarussell steckst von, wie wird das, wie soll das werden, bin ich gerade richtig unterwegs? Ich hoffe, an diesen Stellen machen wir es wie Daniel. Für mich, was mir am meisten an diesen Stellen hilft, für mich hat das gerade viel mit Predigen zu tun. Ich schlafe die Nacht von der Predigt eigentlich nie gut. Das ist für mich einfach spannend, hier zu stehen. Und die Frage ist immer, kriegst du noch alles zusammen? Wird das was? Können die anderen überhaupt was mitnehmen? Hilft euch das? Und es ist an diesem Punkt, wo ich immer wieder zurückgehe zu dem, was Daniel macht, dass ich mir überlege, auf wen kommt es eigentlich an in meinem Leben? Und dass ich merke, bei dem ganzen Rotieren, bei den ganzen Gedanken, die ich mache, das Problem, der Kern darin ist, dass ich denke, es geht immer noch um mich. Dass ich noch ein bisschen mehr schaffe. Dass ich die richtige Antwort finde. Und dass Daniel sagt, der Kern ist, von dem wegzukommen, das loszulassen und zu merken, es geht um Gott. Dass du und ich, und so wenigstens mir hilft eure Lobpreismusik an der Stelle, jeden Sonntag neu, ich bin nervös, bis wir zu diesem Lobpreis kommen, weil mir das vor Augen malt, mit was für einem Gott sind wir unterwegs? Er ist groß, er ist weise und er ist gnädig. Er liebt dich und mich. Er ist für uns gestorben am Kreuz. Für unser größtes Problem hat er sein Leben gegeben. Und wo ich dann ein bisschen beschämt fast vor meinen Sorgen stehe und denke, und ich denke jetzt, dass er diese Probleme in meinem Leben nicht in der Hand hat, dass er mir nicht helfen kann, dass er es nicht gut führen wird, wenn ich ihm jetzt hier um Hilfe bitte und ihm einfach vertraue. Dass wenigstens je mehr ich zu Gott gehe, je mehr ich mir vor Augen halte, wie groß er ist, wie sehr ich geborgen bin in seiner Hand und wie sehr ihm alle meine Sorgen, so groß sie mir vorkommen, für ihn kein Problem sind, desto mehr merke ich hier, was Daniel merkt, nämlich dass Sorgen in meinem Leben wirklich verschwinden können. Und das heißt nicht, dass es nicht manchmal Kampf ist. Das heißt nicht, dass ich mich manchmal nicht wieder und wieder und wieder zu dieser Stelle begeben muss, um wieder meinem Herzen zu sagen, nein, es geht nicht um dich, es geht um Gott. Aber ich merke, diesem Gott zu vertrauen, es fühlt mich gut in meinem Leben. Dieser Bibel zu folgen, es hat mich noch nie fehlgeleitet oder enttäuscht. Und auf der anderen Seite, selbst bei den Dingen, die ich gerade noch nicht zusammenkriege, wo ich die Bibel vielleicht noch nicht ganz verstehe oder wo das Problem sich gerade weiterzieht, so sehr ich auch Gott bitte, an dieser Stelle sich an dem festzuhalten, was Gott verspricht. Auch da, über lange Zeit zurückschauend, auch da wurde ich noch nie enttäuscht. Und ich hoffe deswegen, dass du es auf dieser Weise versuchst. Und dass du auch das mitnimmst, was hier Daniel, und ich will das, Marco hat es letzte Woche gesagt, aber ich will das nochmal hier unterstreichen, dass du es auch nicht alleine versuchst, sondern Daniel geht hier wieder zurück zu seinen Freunden. Probleme können manchmal uns so sehr vereinnahmen, dass wir an dieser Stelle gar nicht mehr zu dieser Ruhe kommen, gar nicht mehr aussteigen können aus diesem Karussell und wir andere Leute brauchen, die sagen, Nico, Gang runter, es geht nicht um dich. Gang runter, dein Leben hängt nicht von dir ab. Meine Frau macht das jeden Samstag oder manchmal auch in der Woche davor, wenn es um die Predigt geht. Und bei anderen Sachen, ich sage ihr das immer wieder, wenn es um die Kinder geht. Wir brauchen einander. Genauso in einem Hauskreis, das war das Angebot letzte Woche, ich will es nochmal machen. Dort sind Leute, wo der Wert von so einer Gruppe, gerade von Leuten, die Jesus vertrauen, ist, dass wir an diesen Punkten, wo wir eigentlich völlig in unserem Chaos stecken, dass du Leute hast, die zu dir kommen und sagen, es ist doch eigentlich ganz anders. Wir sind nicht gemacht, diesen Weg und auch diese Ruhe allein zu finden, sondern wir brauchen einander. Unser Herz braucht Hilfe von anderen, um die Hilfe in Gott wiederzufinden. Von daher, ich hoffe, das ist etwas, was wir uns vornehmen, gerade an den Momenten, wo wir vielleicht denken, das Leben ist ein komplettes Chaos, dass wir auf Gott schauen, dass wir andere an unserer Seite haben, die uns im Notfall immer wieder zu ihm hinbringen. Soweit.